Wie hoch sind eigentlich unsere Zugangshürden, was so unsere Webpräsenz und Co. angeht? Alles auf dieser Welt wird immer digitaler, nur die Zugangshürden werden immer höher, obwohl wir ja eigentlich mehr Menschen erreichen wollen.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Herzlich willkommen zur nächsten Wegebedarf-Folge. Manchmal gibt es ja ganz interessanten Wegebedarf. Überall auf der Welt wird alles digitalisiert. Aber interessanterweise steigen ganz oft die Zugangshürden für Menschen. Und mit dem Oliver Faupel reden wir darüber, wie kriegen wir die Barrierefreiheit für möglichst viele Menschen auch mit unseren Online-Auftritten hin. Also erstmal herzlich willkommen, Oliver, bei uns heute hier im Podcast.
Ja, danke schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wenn man so zuerst darüber redet, mal Menschen mit Einschränkungen und Barrierefreiheit, da denkt man ja immer zuerst mal an Menschen im Rollstuhl und mit Kriseneinschränkungen und überlegt sich, wieso, was haben denn die mit meinem Online-Zutritten zu tun? Eigentlich nichts. Und ich glaube, dieses Rätsel lass uns heute mal auflösen und ein bisschen sensibilisieren darüber, wie schnell erreichen wir denn keine Barrierefreiheit oder Barrieren, nur weil wir an manche Dinge nicht denken. Starten wir mal da mal mitten rein. Oliver, du bist ja schon ewige Zeiten damit unterwegs, die Barrierefreiheit für Leute möglichst herzustellen. Was sind denn so die ganz klassischen Barrieren, wo der Normalsterbliche wie ich und du und andere Zuhörer, wo man überhaupt gar nie drüber nachdenken? Kannst du mal so ein paar kurz raushauen?
Ja, gerne. Also die meist gefundene Barriere tatsächlich ist das Fehlen von Textinformationen für Bilder. Das verwundert, weil es vielleicht jetzt nicht so offensichtlich klingt, aber tatsächlich besteht das Internet hauptsächlich aus Bildern mittlerweile. Und Bilder haben natürlich die Angewohnheit, sie können nur mit den Augen wahrgenommen werden. So, wenn ich das Augenlicht nicht habe, wenn ich eine Sehschwäche habe oder völlig blind bin, dann brauche ich eine Textinformation, die mir einfach sagt, was auf den Bildern zu sehen ist. Das wird jetzt dank KI langsam vielleicht besser. Aber es ist noch nicht da, wo es sein könnte. Und oft neigt die KI auch dazu, zu viel zu erzählen. Deswegen ist es eben wichtig, dass wir als Menschen immer auch daran denken, dass wir Bilder mit Texten versehen. Das ist zum Beispiel die...
Ohne Sensibilisierung gar nicht drauf gekommen sein, zu sagen, ja, ist doch cool, Alpenpanorama, sieht ganz toll aus, tolle Wanderer davor, wir machen irgendwie gemeinsame Unternehmerüberquerung über die Alpen und ich sehe, das Ding sieht toll aus.
Ja. Das denkt man dann immer und man kann dann vielleicht noch überlegen, ob es wirklich ein wichtiges Bild ist, was dem Inhalt wirklich mehr etwas mitgibt oder ob es einfach nur eine Art von Tapete ist, die man aufgrund einer Stimmung auf die Webseite gestellt hat, wobei auch das natürlich eine Information ist. Ja, das sind Gedanken, die man sich vielleicht gar nicht macht und wo man auch immer denkt, naja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das ist ja immer so ein gängiger Spruch, den man da so hat. Und viele Texte beziehen sich auch auf Bilder, ohne dass das dann erklärt wird. Und aber dadurch entstehen natürlich dann für viele Menschen Barrieren. Etwas anderes ist es natürlich, um noch eine zweite zu nennen, ist die sogenannte Tastaturbedienbarkeit. Also wir haben ja mittlerweile, oder zumindest die mittelalten Menschen kennen eigentlich Computerbedienung meistens mit der Maus. Wir haben also sitzen am Schreibtisch, haben eine Maus rechts in der rechten Hand und versuchen dann auf alle die Flächen zu klicken, die wir da so sehen. Das können nicht alle. Und mittlerweile ist das auch schon so bei der jüngeren Generation auch nicht mehr so bekannt, weil die sind meistens am Smartphone, da habe ich die Finger. Aber auch mit denen muss ich natürlich navigieren können. Und wenn ich beides nicht kann, wenn ich also weder die Maus noch die Finger entsprechend ruhig halten kann, habe ich schon mal ein Problem. Viel robuster ist es da, wenn ich auf die Tastatur vertrauen kann. Und das wäre schön, wenn das überall durchgängig so gegeben wäre. Kann jeder gerne mal selbst testen auf seiner Webseite oder auf der Webseite, an der er am meisten navigiert. Einfach mit der Tabulator-Taste, das ist die links neben dem Q, einfach mal versuchen, alle Links zu erreichen. Das kann eine sehr, das kann einen auf die Geduldsprobe stellen, ja.
Das würde man beim Programmieren der Webseite, würde man das, oder andersrum, wie würde man es beim Programmieren der Webseite denn sicherstellen, dass das funktioniert?
Ja, das Web besteht, also der Zugang zum Web kommt ja über den Browser normalerweise und der hat sowas schon eingebaut. Also der ist im Prinzip dafür zuständig, dass eben jeder Link auch mit der Tastatur bedienbar ist. Das macht er auch. Aber er braucht dazu natürlich ein paar Informationen. Und wenn man kann Links auf viele Arten und Weisen herstellen und es gibt Tricks, die man gar nicht vielleicht, die man nicht mit den normalen HTML macht, sondern mit JavaScript oder sonst welchen Techniken. Und dann kriegt der Browser nicht mit, dass dort ein Link ist.
Also jetzt bin ich ja weder Programmierer noch sonst irgendwie, aber manchmal sitzt man ja bei so einem wunderbaren Webbaukasten, wie die ganzen Anbieter auch immer heißen. Ist das da automatisch drin oder muss man da auch noch was einstellen?
Normalerweise nicht. Wenn man also einen Link als Link anlegt, auch in einem Webbaukasten, weiß der Browser, okay, hier muss ich die Tabulator-Taste hinführen. Das ist der nächste Link, den ich zur Verfügung stelle. Das ist dann kein Problem. Es gibt natürlich auf wundersame Weise immer wieder Wünsche von auch meistens Komponenten wie Slidern oder sogenannten FAQ-Sections, ne, wo man etwas aus- und wieder einklappt.
Ja.
Da gibt es die wildesten Konstrukte und da muss man halt dann im Zweifel mal wirklich testen, ob das, was man da gerade eingebaut hat, auch entsprechend gut gebaut ist. Das heißt, einfach mal mit der Tab-Taste drüber gehen, gucken, geht es auf, geht es zu. Also dann entsprechend natürlich mit der Eingabetaste auf und zu. Mit der Tabulator-Taste geht man drauf, mit der Eingabetaste macht man es auf und zu. Wenn das funktioniert, ist schon mal recht viel richtig gemacht, ja.
Ja, also jetzt haben wir ja zum Glück hier toll, nicht so doll viele Einschränkungen, aber trotzdem kommt man ja immer wieder an Grenzen. Wie fühlt sich das denn für die Menschen an, die jetzt vielleicht irgendwelche Einschränkungen haben? Du sagtest eben, das Augenlicht, das kann ja auch das Gehör sein oder die Beweglichkeit. Also eben dachte ich zum Beispiel, mein Vater ist zwar jetzt 90, aber der hat so ein Tremor. Also der ist aber auch im Internet unterwegs, aber so richtig zielgerichtet Tasten drücken können.
Ja, es ist eine Form von Ausgrenzung, ne? Also zum einen ziehen wir immer mehr Informationen ins Internet. Also wir vernetzen uns immer stärker. Es werden auch Pflichtsachen vom Staat oder von öffentlichen Behörden werden ins Internet verlagert. Und zum anderen erwarten wir halt immer noch und glauben immer noch, dass wir das, was wir da so uns zusammenstöpseln, meistens auch mit Oberflächen, dass das für alle Menschen das Richtige sei. Und das ist es einfach nicht. Und diese Menschen merken das dann natürlich und denken so, ja, warum hat denn jetzt wieder keiner an mich gedacht? Warum kann ich das jetzt nicht bedienen? Und das ist ja eine klassische Erfahrung von Ausgrenzung. Erlebt das oft bei, also auch wenn ich mit Menschen rede und so, dass das eben halt einfach sagt, ja, das ist keine Inklusion. Inklusion ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Wir wollen integrieren, wir wollen, dass alle teilhaben. Und was wir aber produzieren, ist tatsächlich Ausgrenzung durch solche Sachen. Das ist geht tatsächlich auch diesen Menschen sehr nah. Ne? Wenn, ich habe neulich über eine Buchungssoftware hat jemand erzählt, der im Rollstuhl sitzt und der ein Hotelzimmer gebucht hat, das ausdrücklich barrierefrei sein soll. Also er muss da durchkommen. Und als er dann ankam, hat er festgestellt, dass das Buchungssystem anscheinend nicht funktioniert hat und er ein normales Zimmer hatte. Und das ist natürlich ein Versprechen, was dann das Hotel einfach nicht eingelöst hat und wo man dann, also sollte eigentlich nicht passieren, so etwas, ne? Und das ist natürlich für solche Menschen dann nochmal eine größere oder eine schmerzlichere Erfahrung als für uns ist es vielleicht nur ärgerlich, aber da ist es dann wirklich notwendig, ne?
Wegebedarf. Auf ein Wort.
Ja, also wie heißt das, der Frustpegel, den kann ich ja nachvollziehen, selbst wenn man jetzt da keine Einschränkung hat, aber man bucht irgendwas, also ich nehme mal so was ganz Praktisches wie, und natürlich ist das ein unnötiger Aufreger, aber man bucht ein Hotel mit Ladesäule, weil man im E-Auto fährt. Und da kommt man hin und dann sagen die, nee, wir haben gar keine Ladesäule, die ist draußen auf der Straße. Ja, und die ist erfahrungsgemäß kaputt oder zugeparkt. Und dann stehst du da mit dem leeren Auto und kommst nicht weiter. Jetzt kriegt man sich irgendwie beholfen. Aber wenn man jetzt tatsächlich eine Einschränkung hat und du sitzt dann jetzt da wie zum Beispiel mit dem Hotelzimmer, weil das Buchungssystem irgendwie das irgendwie nicht verordnet gekriegt hat, ja, dann hat der Mensch ja sein Problem. Vielleicht sind die im Hotel so nett, ihm da irgendwie zu helfen. Aber ganz zur Not ist es halt doof.
Ja, und es ist halt ein Ausgeliefertsein, ne, der Unzulänglichkeit von Systemen. Das kann man dann in der Wirtschaft noch ausbügeln, indem man halt zum Konkurrenten geht, der das vielleicht besser macht. Aber wenn ich zum Beispiel mit dem Staat zu tun habe, wird es schon schwieriger, da irgendetwas
Ja, da würde ich
Alternatives
sagen,
zu
da hat man
finden.
auch nur als Mensch ohne Einschränkungen genügend Zugangshürden
Ja,
zu
tatsächlich, ja.
Elster und Co. Denken,
Ja,
boah, ich kriege immer
ja,
die Krise.
ja.
Weil der Benutzerführung ist irgendwie keine Ahnung, wer die App aberfunden hat, aber dann hast
Ja.
du alles eingegeben und dann drückst du auf Speichern und dann war es aber weg, weil das war nur eine Anwendung und das speichert sich nicht im Hintergrund. Gut, dass wir jetzt 2 Stunden dann ein Formular ausgefüllt haben, das ist dann immer sehr erfreulich. Was macht
Ja,
man denn
also.
jetzt, wenn man sagt als Unternehmer, ich will einfach eine Frage der Haltung, ich will meine Zugänge möglichst konsistent und möglichst barrierefrei, möglichst inklusiv so halten, dass Menschen, die sich mit meinen Inhalten auseinandersetzen, dass die möglichst gar keine Hürden haben. Du hattest jetzt schon mal einen eben genannt. Was muss man denn noch alles machen?
Also Gott sei Dank haben sich da schon mal Leute drüber Gedanken gemacht und es gibt wie immer in solchen Fällen Standards, die man einhalten kann. Und die gibt es auch schon recht lange. Es gibt einen internationalen Standard, das W3C, das ist ein Konsortium aus Amerika mit dass sich sagen wir mal, das freie Web versucht zu erhalten. Also HTML, CSS, JavaScript, all diese Sprachen sind ja gemeinfrei, die kann keiner kaufen. Das ist das, woraus das Web gebaut ist. Und dieses W3C hat sich auch schon relativ früh Gedanken gemacht über Barrierefreiheit und hat diese sogenannten Web Content Accessibility Guidelines auf Englisch, also die Webinhalt
Accessibility Guidelines, okay.
Barrierefreiheitsrichtlinien erstellt und pflegt sie auch sehr gewissenhaft, aktualisiert sie immer. Es dauert recht lange, aber es geht. Und das ist alles nicht staatlich, also ist praktisch eine NGO. Und diese Standards, die haben eigentlich weltweit Eingang gefunden in sämtliche Standards, die man also in der EU hat, in Amerika, in Kanada, in Australien, in Indien sogar. Also es gibt da eine recht weite Verbreitung dieser Standards und die kann man einhalten. Die sind auch recht gut beschrieben mit vielen Beispielen und manche sagen, es ist etwas textlastig. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Man muss halt Sachen erklären und oft sind die Menschen, die die Webseiten programmieren, nicht oder haben keine Behinderung. Also das liegt auch zum Teil daran, dass halt Menschen mit Behinderung wenig Zugang zum Arbeitsmarkt haben, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls brauchen solche Menschen dann Standards, um Regeln, um immer wieder zu gucken, bin ich denn jetzt noch, was habe ich denn da jetzt gerade gebaut, ist das denn noch vertretbar? Man hat ja nicht ständig alle Sachen parat, die passieren können, ne, vor dem Bildschirm. Und durch solche Standards kann man sich eigentlich absichern, wenn man sie ein paar Mal verwendet hat, dann weiß man auch ungefähr, worauf man achten muss. Erstaunlicherweise wird sehr wenig drauf geachtet.
Gibt es da überschaubare Checklisten für?
Ja, es gibt auch Checklisten,
Oder
also.
Services, die mal für bezahlbares Geld quer gucken und sagen, guck mal hier, guck mal da, guck mal da.
Klar, die gibt es natürlich. Also ich biete hier unter anderem auch so etwas an, dass man einfach sagt, um jetzt hier
Naheliegend.
kurz mal eben Werbung einzuschieben. Aber nein, es gibt natürlich Experten natürlich, die haben sich lange, lange damit beschäftigt und die bieten ihr Wissen an und können dann beraten. Aber viel besser wäre es natürlich, wenn man der Webagentur oder dem Webdesigner oder dem Webentwickler sagt, pass auf, ich möchte gerne diese Standards einhalten. Kannst du mir das versichern, dass du das tust? Und dann, wenn man eine Seite neu in Auftrag gibt, sollte es eigentlich kein Problem sein. Dann wird die auch nicht übermäßig teurer, nur weil sie jetzt barrierefrei ist, sondern sie wird einfach gut. Also dem
Okay.
Standard gemäß ordentlich abgeliefert. So. Wenn das nicht der Fall war und man muss nachbessern, klar, dann ist es natürlich dann Zusatzkosten. Ne?
Das ist natürlich ein sehr spezielles Feld. Was treibt denn dich an, ganz persönlich, dich damit so intensiv auseinanderzusetzen?
Ja, ich habe irgendwo etwas gesucht, natürlich ein Thema, was auch eine gewisse Relevanz hat, so für mich. Ich habe lange auch in Konsumgüterwerbung gearbeitet, als ich komme ja ursprünglich aus dem Design. Und Marketingversprechen umzusetzen ist jetzt nicht unbedingt immer sinnstiftend. Manchmal schon, es gibt sehr gute Marketingkommunikation, aber oft
Okay.
denkt man auch so, naja, gut, ob das jetzt sein muss. Vielleicht wäre es besser, da mal das Geld in etwas Sinnvolleres zu stecken. Und ich fand oder finde auch immer noch, dass Barrierefreiheit eigentlich selbstverständlich sein sollte. Und ja, das ist einfach ein lohnenswertes Ziel, ist, sich darum zu kümmern.
Ja, ich würde sagen, die meisten Leute machen sich da einfach so, da würde ich sagen, so ignorant wie ich auch. Irgendwie macht gar keinen Kopf, weil man da keine Grundbetroffenheit zu haben, weil irgendwie funktioniert es ja meistens und wenn, dann halten wir das einfach für eine blöde irgendwie, wie heißt das so schön, Customer Journey, die irgendwie nicht durchdacht ist, aber für Leute mit Einschränkungen ist das natürlich dann der Ausschluss.
Ja, und tatsächlich sind solche Leute auch Kunden. Also sollte man nicht vergessen. Wir wissen nicht, wer da vor dem Bildschirm sitzt. Also die haben auch teilweise Geld, die möchten das gerne ausgeben, die möchten Service haben, genau wie alle anderen auch. Und
Ja, klar.
die werden das natürlich nur da tun, wo sie eben nicht am Kauf scheitern, weil sie die T-Shirt-Größe nicht angeben können, weil dieses Formularfeld kaputt ist, ne?
Ja, oder bei Hotelzimmern wie
Oder
eben.
bei Hotelzimmern, ne? Dann buchen Sie halt
Oder
ein anderes
für,
Hotel, ne?
was es ja zum Beispiel ganz selten gibt, ist Urlaubsangebote, Ferienwohnungen, die Barriere geeignet sind für Familien mit Kindern oder wenn die Eltern eingeschränkt sind, aber mit den Kindern, also irgendeine Konstellation daraus, dass man die Bäder im zweiten Stock hat und da kommt man keinen Rollstuhl hin und was auch immer es da alles so gibt. Das scheint ja auch wenn man es denn drauf hätte, ein Riesenmarkt zu sein.
Naja, also er ist, glaube ich, schon relevant. Und gerade wo du sagst, Angehörige, also Menschen mit Behinderung haben natürlich auch Familie und Freunde. Und die kriegen das ja alle mit. Und die erzählen das natürlich auch. Ne? Und oh, da habe ich eingekauft, das war super, das hat funktioniert. Oder da diesen Frust bekommen sie natürlich auch mit. Und darf man vielleicht nicht unterschätzen, was das für Auswirkungen haben kann.
Ja, wir haben eine gute alte Freundin, die seit fast schon 30 Jahren einen Mensch betreut, der ist mal vom LKW gefallen und seitdem hier, wie heißt es,
Querschnitts.
ab vierter Halswirbel gelähmt. Also die Arme kann er einigermaßen noch bewegen und irgendwie die Finger sehr eingeschränkt. Und seine Hauptbeschäftigung ist tatsächlich im Internet unterwegs zu sein.
Wegebedarf.
Ja, und das ist wiederum eine Riesenchance auch für uns alle, dass das Internet ist einfach sehr integrativ, wenn es funktioniert. Gestern oder vorgestern war es, habe ich erst wieder mit einem Menschen telefoniert, der sagt, er ist vom ersten Lebensjahr an blind. Und was er mittlerweile alles im Internet machen kann, er kann Zeitung lesen, er kann sich informieren,
Wow.
er kann an Sachen teilnehmen, die er vorher nie, also die er früher, ne, er weiß das ja schon eine Weile, ist ja aufgewachsen quasi auch eine Zeit lang ohne Internet und er weiß halt, was er da an dieser Technik einfach hat, ne? Und das ist schon auch bewegend, dass sowas eben halt möglich ist. Und besteht eigentlich kein Grund, dass wir es nicht, dass wir es verhindern. Also das absichtlich schlecht bauen, nur dann, weil wir es gerade nicht wissen oder nicht besser konnten oder so.
Also etwas, wahrscheinlich, ne? Eher fahrlässig,
ja.
Vorsätzlich, aber trotzdem ist es natürlich ein Punkt, weil du sagtest ja auch Zugang zum Arbeitsmarkt. Man könnte natürlich relativ vielen Leuten mehr Zugang zur Arbeitswelt verschaffen, wenn wir an den Stellen barrierefreie Programme hätten, die die Leute auch von Remote oder von wo auch immer sie dann gerade unterwegs sind, nutzen könnten.
Auf jeden Fall, ja. Also auch der Arbeitsmarkt ist natürlich ein großes Feld. Wir können heute ja durch, also seit der Corona-Pandemie sind wir ja alle meistens online unterwegs und auch übrigens diese Technik, mit der wir jetzt hier die Konferenz machen, Zoom zum Beispiel, ein relativ gut barrierefrei gebautes Tool. Also die Amerikaner haben da tatsächlich schon uns etwas voraus. Aber solche Sachen sind natürlich auch wichtig, ne? Dass unsere Kommunikationswerkzeuge, nicht nur die Browser, sondern und die Webseiten, sondern auch die Software eben so bedienbar ist, dass es wirklich keiner ausgeschlossen wird oder möglichst wenig.
Wir hatten neulich bei einer Konferenz, hatte jemand die Moderation freundlicherweise für mich übernommen und der war beim Auto unterwegs und wollte dann vom Handy aus Breakout-Sessions in Zoom aufmachen. Es ist nicht gelungen.
Ja, auch das ist natürlich, ne?
Und dann ist aber jemand anders eingesprungen, dann haben wir den kurz zum Host gemacht und der konnte das dann, ich war im Zug unterwegs, war auch ein bisschen schwierig. Da ist ja selbst auf den Hauptstrecken, über längere Strecken oft kein vernünftiger Empfang. Abgesehen davon will man die Leute im Zugabteil auch nicht nerven mit irgendwelchen, wenn man Kopfhörer anhat, aber ja. Als Moderator muss man ja mal was sagen, das geht natürlich dann nicht. Also hatte man einen Ersatz organisiert, aber dann war tatsächlich so, über die Handyanbindung hatten wir da noch, das auch noch nicht getestet.
Ja, es ist für uns alle natürlich kompliziert, auch wenn immer mehr neuere Techniken auftauchen. Ich wage aber mal die Behauptung, dass wenn wir sie barrierefrei denken würden, wir wahrscheinlich auf Lösungen kommen von vornherein, die einfach robuster sind und damit auch mehr Menschen auch in ungewöhnlichen Situationen bedienen. Situationen bedienen lassen. Also es gibt die Engländer, auch die Engländer sind komischerweise weiter als wir, aufgrund nationaler Gesetzgebung. Die haben seit Jahren, betreiben die GovUK, das ist so das Regierungsportal quasi der englischen Krone, Regierung. Dort kann man alle Services anfragen, die man so braucht als Bürger des Vereinigten Königreiches. Und da und die ist hochgradig barrierefrei. Sie sieht ein bisschen langweilig aus, aber sie ist wirklich gut zu bedienen, die Seite. Und ohne Schnickschnack, ohne Werbung für die Regierung. Einfach nur, du brauchst das, dann gehe hierhin und mit einfachen Links zu bedienen. Also das ist...
Das hört sich schon mal sympathisch an, einfache Links und leicht zu bedienen.
Genau.
Als Mensch ohne Einschränkungen zumindest, ohne offensichtliche. Oder mir nicht bewusst, das sagen wir mal so. Wie heißt das im Rheinland? Irgendwann titscht da jeder mal an die Deck. Früher oder später ist natürlich so. Und deswegen ist es ja, glaube ich, von 0 bis 100 ist ja sehr flexibel, ab wann man denn sich da eingeschränkt fühlt. Umso wichtiger wäre tatsächlich so Usability so hinzukriegen, dass die Eintrittshürde dann idealerweise bei 0 liegt und vielen, vielen Menschen mehr. Das ist eine Frage der Haltung, glaube ich. Mehr den Zugang ermöglicht, ohne dass man, ich nenne es mal nett, fahrlässig oder voll ignorant, Teile der Bevölkerung einfach ausschließen, weil wir uns da keinen Kopf machen. Und Buchungssystem im Hotel braucht jeder irgendwelche Zugangsdaten in Verwaltungsakten oder. Das sind ja Partner. Ja. Jeden Tag irgendeine Anwendung und ohne Internet kommt man ja an vielen Stellen ja gar nicht mehr so weit.
Ja, und es ist natürlich eine Frage der Haltung, das ist richtig. Der Haltung wurde jetzt ein bisschen nachgeholfen vom Gesetzgeber. Der hat jetzt halt tatsächlich eine EU-Richtlinie umgesetzt, die gilt ja seit Mitte des Jahres. Man kann jetzt natürlich schimpfen und kann sagen, wieder mehr Bürokratie, noch eine Verordnung mehr, die wir einhalten müssen. Ja, Ich frage mich dann manchmal, was so die Vorgeschichte war. Warum war es nötig, diese Verordnung einzuführen? Haben wir nicht alle irgendwo ein bisschen was verschlafen und können wir da nicht auch freiwillig jetzt ein bisschen aufholen, ohne jetzt nur das Gesetz einhalten zu wollen?
Also, ja, die Frage ist ja richtig. Vielleicht ein bisschen aus einem anderen Bereich. Da gibt es ja die seit Jahren umstrittene WIKR, Wohnimmobilienkreditrichtlinie, ein furchtbares Wort, die eigentlich regelt sowas wie, kann der Mensch, der sich gerade eine Immobilie kaufen will, sich die auch leisten? Wäre die Grundfrage. Und ist auch in dieser Finanzierung abgesichert, dass wenn die Krankheit, Unfall, Tod, dass dann nicht die ganze Familie ausziehen muss. Der normale Menschenverstand würde gesagt haben, wie bescheuert kann denn eine Finanzierung laufen, wenn man da nicht dran gedacht hat? Und als hätte man auf einen lahmen Gaul über Jahre eingeprügelt, hat sich genau nichts geändert. Und selbst jetzt, nachdem es das Gesetz gibt, wird es so munter umgangen, dass da Kreditprotokolle ausgeführt werden. Da denkst du ja, da hat sich irgendein Fantasiemeister wieder ausgetobt, aber am Ende gibt es keine gescheite Lösung. Und auch wenn alle über die Bürokratie jammern, offensichtlich muss es irgendwie die Regelung geben, um die Schwerkraft von den Menschen auszusetzen oder zu überwinden, dass das einfach, wenn man einen 69-Jährigen ein Haus für 30 Jahre finanziert und sich die Frage gefallen lassen muss, wann soll der das denn zurückbezahlen und von welchem Geld? Und trotzdem, mittlerweile wird er es nicht mehr kriegen, weil das ist bei der Prüfung auch viele. Aber es gibt genügend Berater, die würden das fast hemmungslos durchwinken. Also von daher kann ich das nachvollziehen, dass wenn Dinge mit Verstand nicht lösbar sind, offensichtlich über Jahre, und die Vorgeschichte eine krasse, horrende, komische, ignorante Vorgeschichte ist, dann ist es halt blöd, wenn man da mal wieder überregulieren muss, weil der Verstand es anscheinend nicht hergibt. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt ein bisschen freiwillig sensibilisieren und sagen, ist eine Haltungsfrage, würde ich als Unternehmer tatsächlich sagen, auch bei aller Anerkennung hier eigene Nase fassen und voll ignorant, nie drüber nachgedacht. Aber ich denke, alleine schon, dass wir jetzt das Thema mal zum Podcast-Thema machen, heißt ja, da ist eine gewisse Einsichtsfähigkeit. Auch wenn wir die jetzt zumindest mal versuchen, in die Welt zu tragen. Gäbe es noch so den ein oder anderen Tipp, den du unseren geneigten Hörern mit auf den Weg geben kannst, wenn die jetzt mal anfangen würden zu sagen, ja, das stimmt, was die beiden erzählt haben, der Oliver und der Uli, dann habe ich so richtig auch noch nicht bedacht, wo würde man denn anfangen?
Wegebedarf. Drei Tipps für dich.
Ja, man würde zunächst mal vielleicht mal selber gucken oder sich informieren in der Firma, wie denn die Webseite gebaut ist und vielleicht auch mal selbst einfach mal mutig mit der Tabulatortaste über die Seite gehen und mal schauen, wo komme ich denn überall hin und wo komme ich nicht hin. Wohl wissend, dass wir natürlich ein paar Tricks nicht kennen, so die der geübte Tabulator-Nutzer weiß, so wenn man die Shift-Taste gedrückt hält und dann die Tabulatortaste, dann kommt man auch wieder rückwärts, die Seite hoch, auch wichtig. Und manchmal muss man die Pfeiltaste hinzunehmen und solche Kleinigkeiten. Aber wenn man schon mal merkt, ich habe hier ein paar Sachen und ich sehe überhaupt gar nicht, wo meine Tastatur gerade ist,
nee, nein, wird schon
dann wird es schon, also dann hat man vielleicht einen Hinweis, wo man anfangen sollte. Und so kann man dann schon mal selbst ein bisschen testen. Es gibt auch, wenn man Stichwort Barrierefreiheitstest eingibt, jede Menge Checklisten. Also es gibt auch eine Bundesfachstelle für Barrierefreiheit, die sehr gerne Auskunft gibt und auch viele, viele Tipps auf ihrer auf ihrer Webseite hat. Demnächst wird es auch einen Service geben vom Bund, der hat natürlich, wie bei jedem guten Gesetz und Verordnung, eine Überwachungsstelle gegründet und die wird hoffentlich auch bald tätig. Ja, so ist das, ne, mit der Bürokratie, wenn sie da mal Fahrt aufnimmt. Ja, es wird eine Überwachungsstelle geben, die wird auch stichprobenartig dann immer mal überprüfen. Aber wenn man selbst mit gutem Beispiel vorangehen will, ist das schon mal der erste beste Weg, überhaupt in der Firma nachzufragen, wie sieht das dann aus mit unserer Homepage? Und dann die Techniker mal fragen, wie sieht es denn aus? Kennt ihr das Problem? Kennt ihr das Thema? Und sich dann einfach mal hinzusetzen und einen Plan zu machen. Was mir noch wichtig ist, ist vielleicht zu sagen, dass es nicht so unbedingt eine Checkliste ist, die man einfach mal abhakt. Das ist wichtig, um zu beginnen. Es ist tatsächlich so ein bisschen so ein Mindset, was man sich drauf schaffen muss. Also immer, wenn man etwas Neues auf die Webseite schreibt, wenn man neues Feature einbaut, eine neue Landingpage, dass man dann immer auch sich vorher so ein Regelwerk macht, wo man sagt, okay, schaue ich jetzt mal eben, haben alle Bilder einen Alternativtext, komme ich überall mit der Tastatur hin, ist meine Kontrast zum Beispiel auch so ein großes Thema, habe ich irgendwo hellgraue Schrift auf weißem Hintergrund, die ich sogar schon kaum noch lesen kann, dass man sich dafür sensibilisiert ein wenig, so kann man zumindest schon mal anfangen.
Gut.
Und dann irgendwann, wenn man es dann wirklich umsetzen will, sucht man sich den geeigneten Fachbetrieb, der einem da unterstützt. Und dann wird das schon gehen. Es ist kein Hexenwerk, ne? Also es ist vielleicht ein bisschen Fleißarbeit, aber es ist kein Hexenwerk.
Naja, je nach Kundschaft, die man hat, oder je nach Erreichbarkeit, was einem wichtig ist, oder je nach Qualitätsmaßstab, den da draußen als Haltung, als Wertewelt erlebbar machen will, gehört das einfach dann zum Standard, oder?
Ja, genau, es ist ein Standard. Genau.
Also von daher würde ich sagen, deine Daten vernetzen wir natürlich in den Shownotes, dass wenn jemand den Oliver Faupel erreichen will, dass wir natürlich da den Zugang möglichst leicht machen mit Verlinkung in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, Oliver, für die Sensibilisierung. Ich hoffe, da klingeln jetzt dem einen oder anderen die Ohren oder die Augen und die fangen jetzt mal an, ihre eigene Webseite zu vertesten und mal da mit den drei Punkten, die du gesagt hattest, mal zu spielen. Dann muss ich auch mal gucken, wo ist denn die Maus, wenn ich da mit der Tab-Taste mal über meine eigene Webseite springe. Insofern, ja. Wegebedarf haben wir mal wieder genug gehabt und ich glaube, manchmal sind es ja nur kleine Steps, die aber für manche große Schritte sind. Wenn wir anfangen, tatsächlich ein Stück weit sensibilisierter über, ich nenne es ja gerne bei Unternehmersein, Neudenken, leichter, menschlicher und erfüllter. Und bei leichter und menschlicher würde man, glaube ich, an der Stelle hoffentlich demnächst dann mehr matchen als mit höher, schneller, weiter und verlieren die Hälfte der Leute, die Hälfte nicht, aber Großteile der Leute auf dem Weg, weil sie frustriert sind.
Ja, ich danke dir für die Einladung und für die Gelegenheit, das hier darzustellen.
Und dann habt eine gute Zeit und guckt mal sensibel, wo ihr an Ecken scheitert, die eigentlich unnötig sind. Also habt eine gute Zeit und macht den Zugang barrierefreier.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.